Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, es ist schön zu wissen, dass dein Wort ewig gilt. Das, was du uns gegeben hast, das hat Bestand und muss nicht immer wieder neu interpretiert werden. Danke, dass du heute Morgen hier bist und dass du uns jetzt die Herzen öffnest, dass du auch meine Worte lenkst. Wir wollen dir jetzt begegnen. Amen. Frauengeschichten. Geschichten von, mit und über Frauen. Du darfst gerne das erste Bild schon mal anmachen. Geschichten, das kann etwas sein, was der Unterhaltung dient. Das kann etwas sein, was Erinnerungen weckt, was die Geschichte wach hält. Aber eine Geschichte kann auch etwas sein, was uns etwas aufzeigen will, woraus wir etwas lernen können. Heute möchte ich fortfahren in meinen Betrachtungen biblischer Frauen. Und heute habe ich mir Miriam vorgenommen. So langsam gehen mir die Frauen aus. Und ich bin gerne dankbar für Anregungen. Wenn ihr mir mal sagt, was für eine Frau euch noch interessiert, sagt es mir. Und wenn ich das schaffe, dann werde ich das auch gerne ausarbeiten. Wer? Ja, die hatte ich so im Hinterkopf, vor der habe ich Angst, aber... Es ist eine große Herausforderung. Es gibt da nur eine kleine Geschichte von ihr, aber die ist so bedeutungsvoll und die kann man auch falsch interpretieren. Aber danke. Es sind drei Begebenheiten von Miriam, die uns aus der Bibel überliefert sind. Und alle drei dieser Begebenheiten sind es wert, dass man sie betrachtet. Wer war Miriam? In einer schwierigen Zeit. Die Nachkommen Jakobs waren in Ägypten und erlebten dort schwere Unterdrückung. Kam Miriam als Kind von Avram und Joschebet zur Welt. Ihre Eltern gehörten dem Stamm Levi an. Und sie war wohl das älteste Kind. Und später wird noch von zwei weiteren Söhnen berichtet, Mose und Aaron. Aber die kamen erst später zur Welt. Nachdem in Ägypten die Lebensumstände für Jakobs Nachkommen lange Zeit gut waren, sie waren ja die Brüder und Schwestern und die Nachkommen von Josef, der ein hohes Amt am Hofe des Pharaos hatte, aber im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte hat sich das alles verändert. Keiner dachte mehr daran, wie kamen die Israeliten überhaupt nach Ägypten. Und die Lebensumstände haben sich dramatisch verschlechtert. Ein neuer Pharao kam an die Macht. Na? So, jetzt haben wir den Text. Und wir können lesen, je mehr die Ägypter die Israeliten unterdrückten, umso stärker vermehrten sich diese. Sie breiteten sich derartig aus, dass die Ägypter das Grauen vor den Israeliten packte. Darum gingen sie hart gegen sie vor und zwangen sie zu Sklavendiensten. Sie machten ihnen das Leben zur Hölle. Die Israeliten mussten in Schwerstarbeit Ziegel aus Lehm herstellen und harte Feldarbeiten verrichten. Dann ließ der König von Ägypten die Hebammen für die Hebräer, Schifra und Pua, zu sich rufen und befahl ihnen: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Entbindung helft und seht, dass ein Junge zur Welt kommt, dann tötet ihn sofort. Mädchen dürft ihr am Leben lassen. Aber die Hebammen fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht. Sie ließen die Jungen am Leben. Da rief der König sie wieder zu sich und fragte sie: Warum tut ihr das und lasst die Jungen am Leben? Sie erwiderten dem Pharao: Weil die hebräischen Frauen nicht so wie die ägyptischen sind. Sie sind kräftig und haben ihre Kinder schon zur Welt gebracht, ehe die Hebamme zu ihnen kommt. So vermehrte sich das Volk und wurde sehr stark. Gott tat den Hebammen Gutes. Und weil sie Ehrfurcht vor ihm hatten, schenkte er ihnen Nachkommenschaft. Da ließ der Pharao einen Befehl an sein ganzes Volk ergehen: Werft jeden Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil. Nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. In dieser Situation ereignet sich die erste Geschichte mit Miriam. Was soll der sein? Kann man den auch anmachen? Aha. Aber es geht trotzdem nicht. Ach, du brauchst ihn da drüben. Ja. Die Tücken der Technik. So, mal hoffen, ob es jetzt geht. Ja, also die erste Geschichte habe ich mal überschrieben. Miriam, die Schwester und Retterin. Ein Mann von den Nachkommen Levis heiratete eine Frau aus dem gleichen Stamm. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, wie schön der Junge war, hielt sie ihn 3 Monate lang verborgen. Länger konnte sie ihn nicht verbergen. Deshalb nahm sie ein Kästchen aus Papyrusrohr, dichtete es mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind hinein. Dann setzte sie es im Schilf am Nilufer aus. Seine Schwester, Miriam, blieb in der Nähe stehen, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Auf einmal sah sie das Kästchen mitten im Schilf und schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Als sie es öffnete, fand sie einen weinenden Jungen darin. Mitleidig rief sie: Das ist ja eins von den Kindern der Hebräer. Da sagte seine Schwester zur Tochter des Pharao: Soll ich eine hebräische Frau holen, die das Kind für dich stillen kann? Ja, hole sie, sagte die Tochter des Pharao. Da holte das Mädchen die Mutter des Kindes. Die Pharaos Tochter sagte zu ihr: Nimm dieses Kind und stille es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Als der Junge größer geworden war, übergab sie ihn der Tochter des Pharao, die ihn als ihren Sohn annahm. Sie nannte ihn Mose und sagte: Ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Hier haben wir wieder eine der wunderbaren Geschichten, wie Gott Menschen in seinen Plan einbezieht. Gottes Plan mit Israel stand schon viel, viel länger fest. Und jetzt greift er ein, nachdem das Volk viele Jahre in ägyptischer Knechtschaft war, und er benutzt wieder Menschen, um seinen Plan durchzuführen. Mose war der von ihm Auserwählte. Er sollte sein Volk aus Ägypten führen, aber zunächst einmal sprachen alle Umstände dagegen. Ein junges Mädchen ist im richtigen Moment an der richtigen Stelle und tut das Richtige. Miriam war anscheinend schon als kleines Kind, als junges Mädchen mit Mut und Intelligenz gesegnet und konnte so einen schlauen Plan entwickeln, der nicht nur das Leben des kleinen Jungen rettete, sondern ihn auch in die richtige Position brachte, um Gottes Plan auszuführen. Dieser Plan ist so genial, dass der kleine Junge nicht nur überlebt, er wird sogar von seiner leiblichen Mutter großgezogen. Etwas Besseres hätte dem kleinen Mose ja gar nicht passieren können. Und was noch viel wichtiger ist, er erlebt seine prägenden Kindheitsjahre nicht in Ägypten oder in einer ägyptischen Erziehung, sondern er erlebt seine prägenden Jahre in einem israelitischen Umfeld. Er kommt nämlich erst später an den Hof des ägyptischen Pharaos. Das heißt, er ist in seinem Herzen und in seinem Wesen eigentlich schon immer ein Israelit gewesen. Keiner, der ägyptisch war und den man später verbiegen musste. Was zeigt uns diese erste Geschichte? Gott steht zu seinem verheißenen Segen. Gott hat Israel seinen Segen schon dem Abraham verheißen und jetzt steht er dazu. Und Gott handelt durch Menschen. Er ist keiner, der oben die Fäden zieht und alles, was läuft, ist uns verschlossen, sondern wenn Gott handelt, dann handelt er durch Menschen. Und das Schönste für mich: Niemand ist zu jung, um von ihm gebraucht zu werden. Auch Kinder können von ihm in seine Pläne einbezogen werden. Gottes Plan greift. Und nach vielen Wirrungen und Problemen ist es Israel dann endlich gelungen, unter der Führung von Mose, Aaron und Miriam aus Ägypten herauszukommen. Aaron fungiert als Sprecher für Mose und als Priester des Volkes. Miriam wird uns als Prophetin beschrieben. Sie war in der Zwischenzeit zu einer Frau gereift, die wohl eine starke Persönlichkeit war und die Respekt und Anerkennung im ganzen Volk fand. Und nun die zweite Geschichte, Miriam, die Prophetin. Israel hat es geschafft. Am Schilfmeer wird quasi die Tür hinter dem Volk zugemacht. Vorher waren sie nicht sicher. Sie hatten die Ägypter im Nacken, die mit Ross und Reiter, mit Streitwagen hinter ihnen her waren. Und am Schilfmeer geht das ganze ägyptische Heer in den Fluten des Meeres unter. So wie wenn man eine Tür zumacht und das vorausmarschierende, das vorauslaufende Volk sichert. So rettete Jahwe an diesem Tag die Israeliten aus der Gewalt der Ägypter. Israel sah die Ägypter nur noch tot am Strand liegen. Als den Israeliten bewusst wurde, dass Jahwe seine große Macht an den Ägyptern demonstriert hatte, fürchteten sie Jahwe. Sie glaubten an ihn und vertrauten seinem Diener Mose. Diese Erkenntnis, dass Gott in das Geschehen eingegriffen hat, mündet in einen gewaltigen Lobpreis. Da ist unser Lobpreis, den wir sonntags morgens hier haben, gar nichts. Ganz schwach. Unter Anleitung von Mose singen sie ein neues Lied, wie uns die Bibel berichtet. Ein Lied, in dem sie sich Gottes wunderbares Handeln vor Augen führen. Und damit wird eine Tradition begründet, die sich wie eine Grundmelodie durch die jahrtausendealte Geschichte der Juden zieht. Auch heute noch wird diese Geschichte, die Geschichte des Auszugs aus Ägypten, bei vielen jüdischen Festen rezitiert und gesungen. Also nicht nur gesprochen, sondern auch gesungen. Und nach Mose kommt Miriams großer Auftritt. Da nahm die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, ihr Tamburin zur Hand. Alle Frauen schlossen sich ihr an. Sie schlugen ihre Handpauken und zogen im Reigentanz hinter ihr her. Miriam sang ihnen zu: Singt Jahwe, denn hoch ist er und unerreicht. Pferd und Reiter warf er ins Meer. Miriam, die Prophetin. Mit visionärer Kraft bringt sie Israels Frauen zum Lobpreis. Es ist Gottes wunderbare Tat, die Israel errettet hat. Nicht, dass sie so schnell laufen konnten und dass sie alles so gut vorher gepackt hatten, sondern Gottes wunderbare Tat. Ein Prophet ist mehr als jemand, der die Zukunft voraussagen kann. Ein Prophet ist eine Person, die auf Gott und sein Wirken hinweist. Es ist eine Person, die Gottes Wirken offenbart und dem Volk, der Gemeinde, die Zusammenhänge aufzeigt. Und in diesem Sinne war Miriam eine Prophetin. Sie zeigte den Israeliten auf, wo und wie Gott wirkte. Es war für Israel wichtig zu begreifen, dass dort am Schilfmeer kein Naturphänomen stattgefunden hat, wie man es heute ja versucht zu erklären. Ein starker Wind hat die Fluten zurückgetrieben und irgendwann war dieser Wind wieder am Ende und die Fluten stürzten zusammen. Nein, es ist ganz wichtig zu wissen und zu begreifen, dass Gott sein Volk gerettet hat, nicht der Wind, nicht ein Zufall. Mit einem Paukenschlag eröffnet sie den Tanz. und bringt ihre Freude zum Ausdruck. Ich habe uns hier zwei Bilder mitgebracht. Das erste Bild ist von Pfarrer Sieger Köder und es ist ein so wunderbares Bild. Es zeigt uns genau die Stimmung, in der Miriam war. Sie tanzt, sie hat den Blick nach oben zu Gott gerichtet. Sie kann ihre Füße einfach nicht ruhig halten vor lauter Freude über das, was sie mit Gott erlebt hat. Und dieses Feuer, dieser Funke, springt auf die anderen Frauen im Volk über. Und das zeigt uns das zweite Bild. Es ist ein Bild von Marc Chagall, der diesen Tanz der Frauen darstellt. Miriam in der Mitte mit den Pauken, mit der Handpauke, mit dem Tambourin und die Frauen außenrum. Es kann einfach niemand sitzen bleiben, es hält niemand auf dem Boden, oder Stühle hatten sie ja keine. Alle mussten aufspringen und aus diesem Lobpreis, Mose auf der einen Seite und Miriam auf der anderen Seite, hat sich ein Wechselgesang entwickelt, sie spielten sich die Bälle zu. So einen Lobpreis möchte ich mal erleben. Das muss etwas ganz Wunderbares, Tolles und Schönes gewesen sein. Miriam ist eine Frau mit einer großen Ausstrahlung und einer starken Persönlichkeit. Sie versteht es, das Volk mitzureisen und zu führen. Zusammen mit ihren Brüdern, mit Mose und Aaron, bildet sie ein kongeniales Gespann. Miriam zeigt dem Volk Gottes Handeln und Wirken auf. Das können wir auch alle tun in der heutigen Zeit, in unserem Gemeindealltag, dass wir anderen von Gottes Handeln und Wirken berichten. Wir gehen oft mit unseren Erlebnissen sehr schnell zur Tagesordnung über. Und dabei wäre manchmal das Erzählen von dem, was Gott in unserem Leben bewirkt hat, für einen anderen eine große Hilfe. Miriam führt das Volk in den Lobpreis. Und was für mich am wichtigsten war, bei Gott sind Führungsrollen nicht an Männer gebunden. Gott gebraucht Frauen genauso wie Männer. Das Lied, das Mose und Miriam gesungen hatten, finden wir viel später in der Bibel noch einmal. In der Offenbarung, dort ist es genannt, das Lied der Überwinder. An seinem Ufer, berichtet Johannes, sah ich die stehen, die dem Tier stand gehalten hatten, alle, die sein Bild nicht angebetet und die Zahl seines Namens nicht angenommen hatten. Sie hatten von Gott Hafen bekommen und sangen das Lied von Mose, dem Diener Gottes, und das Lied vom Lamm. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaft ist alles, was du planst und tust, du König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr? Und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen. Sie beten dich an, weil dein gerechtes Tun offen vor ihnen liegt. Eine tolle Frau, diese Miriam. Eine richtige Karrierefrau. Sie hat es fast ganz oben bis zur Spitze geschafft. Neben ihren Brüdern lenkt sie die Geschicke des Volkes Israel. Das wäre doch aller Grund, zufrieden zu sein. Doch nun kommen wir zur dritten Episode. Und diese dritte Episode zeigt uns ein ganz anderes Bild von Miriam. Miriam war eine Führerin, aber sie war eine Führerin mit menschlichen Schwächen. Mose war der von Gott berufene und auserwählte Führer des Volkes. Trotz seiner Schwächen, wir können lesen in den Büchern Mose, dass er sich nicht so richtig traute zu reden. Er musste immer den Aaron vorschicken, der für ihn sprach. Er war irgendwie gehemmt oder schüchtern. Trotz dieser Schwächen besaß er Gottes besonderes Vertrauen. Mose hatte die Kraft, Wunder zu bewirken, und er erhielt die 10 Gebote aus Gottes Hand. Mose war der Ansprechpartner und der Verbindungsmann des Volkes zu Gott. Mose erhielt seine Weisungen für das Führen des Volkes direkt von Gott. Und das führte im Laufe der Jahre zu Spannungen zwischen Mose einerseits und Miriam und Aaron auf der anderen Seite. Und so lernen wir eine ganz neue Facette von Miriam kennen. Miriam und Aaron redeten schlecht über Mose, weil er eine kuschitische Frau geheiratet hatte. Sie sagten: Spricht Jahwe wirklich nur durch Mose? Spricht er nicht auch durch uns? Jahwe hörte es. Mose war ein demütiger Mann, bescheidener als alle anderen Menschen auf der Welt. Da sagte Jahwe plötzlich zu Mose, Aaron und Miriam: Geht zum Zelt der Gottesbegegnung, der Stiftshütte hinaus, ihr drei. So gingen sie aus dem Lager. Da kam Jahwe in einer Wolkensäule herab, stellte sich an den Eingang des Zeltes und rief Aaron und Miriam. Beide traten vor und er sagte: Hört her, wenn ein Prophet Jahwes unter euch ist, dann offenbare ich mich ihm in einer Vision oder ich spreche im Traum zu ihm. Mit meinem Diener Mose aber ist es anders. Ihm habe ich die Verwaltung über mein ganzes Volk anvertraut. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund in klaren und eindeutigen Worten. Er nimmt sogar Jahwes Gestalt wahr, er kann ihn sehen. Wie konntet ihr es wagen, schlecht über meinen Knecht Mose zu reden? Der Zorn Jahwes flammte gegen sie auf und er ging weg. Als die Wolke das Zelt verlassen hatte, stellte sich plötzlich heraus, dass Miriam von Aussatz überschneit war. Aaron drehte sich zu ihr um, und wirklich, sie war aussätzig. Da sagte er zu Mose: Bitte, mein Herr, leg nicht die Schuld dafür auf uns, dass wir uns erdreistet und gesündigt haben. Lass Miriam doch nicht wie eine Totgeburt sein, deren Körper schon halb verwest ist, wenn sie aus dem Mutterschoß kommt. Da schrie Mose zu Jahwe: Gott, lass sie doch wieder gesund werden. Jahwe antwortete: Wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich 7 Tage lang schämen. Deshalb soll sie auch 7 Tage lang außerhalb des Lagers eingeschlossen bleiben. Dann könnt ihr sie wieder aufnehmen. So wurde Miriam 7 Tage außerhalb vom Lager eingeschlossen. Das Volk aber zog nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen war. Dann verließen sie Haseroth und schlugen ihr Lager in der Wüste Paran auf. Wenn man das liest, wird schnell deutlich, dass die Geschichte mit Moses Frau eigentlich nur vorgeschoben war. Denn die Heirat von Mose und Zipporah, die fand viele, viele Jahre vorher schon statt, als er, nachdem er den ägyptischen Aufseher erschlagen hatte, in die Wüste fliehen musste. Dort hat er bei Zipporas Vater gearbeitet und hat Zipporah geheiratet. Die wahre Motivation von Miriam und Aaron waren Neid und Missgunst. Und wir müssen einfach feststellen, dass davor auch Menschen nicht gefeit sind, die eine ganz enge Beziehung zu Gott haben. Eine enge Beziehung zu Gott, ein intensives Leben im Glauben schützt nicht vor solchen Regungen. Doch bevor die Stimmung im Volk sich gegen Mose wenden kann, greift Gott ein. Er führt mit den Betroffenen quasi ein Gespräch unter 8 Augen. Er donnert nicht über dem ganzen Volk, sondern er ruft sich die Betroffenen heraus und bestellt sie in die Stiftshütte. Er klärt die Situation direkt mit ihnen ab. Und Gott macht Miriam deutlich, dass Miriam und Aaron deutlich, dass nur Mose der von ihm ausgewählte Führer ist, und er stellt sich vor Mose. Nur Mose kann Gott direkt sehen und mit ihm reden. Miriam und Aaron haben zwar eine hohe Funktion, aber sie sind nur in der zweiten Reihe. Gott spricht mit ihnen nur indirekt über Visionen und über Träume. Das Intrigieren gegen Mose ist letztendlich unterm Strich nichts anderes als ein Kritisieren der Entscheidung Gottes für Mose. Wir dürfen davon ausgehen, dass wohl Miriam die treibende Kraft hinter dem Ganzen war, denn sie wird auch letztendlich dafür bestraft. Sie wird aussätzig. Welch ein Unterschied zwischen der stolzen Frau, die mit dem Tamburin in der Hand vor dem Volk tanzt, und der Frau auf der rechten Seite, die vom Aussatz geschlagen ist. In dieser Geschichte wird deutlich, dass niemand vor der Sünde gefeit ist. Ich nicht, du nicht, Mose nicht, Miriam nicht. Niemand ist davor gefeit, zu sündigen. Und es wird genauso deutlich in dieser Geschichte, dass Sünde Folgen hat. Auch wenn die Sünde zwischen Gott und den Menschen ausgeräumt ist, auch wenn darüber gesprochen wurde, wenn Gott die Sünde vergeben hat, sind die Folgen der Sünde zu tragen. Aber Gottes Strafe beinhaltet auch eine Therapie. Miriam muss infolge ihres Aussatzes außerhalb des Lagers bleiben. Sie wird für eine bestimmte Zeit vom Volk getrennt. 7 Tage lang hat sie Zeit, ihr Verhalten zu reflektieren und vielleicht auch ihre Fehler, ihre Sünde zu bereuen. Diese 7 Tage waren eine Zeit der Heilung für Miriam. Sie wird nicht verstoßen, sondern das Volk wartet die 7 Tage ab und nimmt sie wieder auf. Und sie wird nicht in einer nachrangigen Funktion wieder aufgenommen, sondern sie wird in ihrer alten Funktion, sie ist aufgenommen, sie ist vollkommen wiederhergestellt, sie ist wieder Miriam, die Schwester des Mose und des Aaron, sie ist wieder Miriam, die Prophetin, sie ist wieder in der Führungsriege. Ihr Ansehen hat unter diesen Geschehnissen nicht gelitten. Wir können lesen in Micha 6, ja, ich habe dich aus Ägypten befreit, dich aus der Sklaverei herausgeführt. Ich habe dir Mose als Führer gegeben, Aaron und Miriam dazu. Das waren die Führer des Volkes, aber eben an erster Stelle Mose. Miriam ist in der Bibel noch einmal erwähnt, nur ganz kurz. In 4. Mose 20, dort steht: Die ganze Menge der Israeliten kam nun in die Wüste Zin. Das war im April. Das liest er einfach im April. Das war fast am Ende der 40-jährigen Wanderung durch die Wüste. Miriam war eine mittlerweile doch schon Frau im hohen Alter. Und das Volk lagerte dort. Irgendwie hatten sie noch nicht die richtige Traute, weiterzugehen. Sie warteten noch weitere Weisungen ab. Sie lagerten, blieben in Kadesh. Dort starb Miriam und wurde auch dort begraben. Das sind hier so ein paar dürre Worte, aber wer die jüdische Tradition kennt, weiß, dass Kadesh ein besonderer Ort ist für die Juden. Kadesh heißt heilige Stätte, heiliger Ort, Und dort, wo Miriam begraben ist, das ist ein heiliger Ort. Das ist ein wichtiger Ort. Und immer, wenn Israel an Kadesh denkt, denkt Israel auch an Miriam. Was dürfen wir aus den Geschichten mit Miriam lernen? Sie wurde schon als junges Mädchen von Gott gebraucht. Sie brachte ihre Gaben zum Wohle des Volkes ein. Nicht für sich, sondern zum Wohl des Volkes. Ein geistliches Amt bewahrt nicht vor Sünde. Auch wenn Sünde vergeben ist, kann sie Folgen haben. Aber wenn Sünde vergeben ist, dann ist man bei Gott rehabilitiert, in den alten Stand zurückversetzt. Und das ist etwas ganz Trostmachendes. Sünde trennt von Gott, Sünde ist schlimm, aber wenn die Sünde ausgeräumt ist, sind wir wieder ganz nah bei Gott. Mose und Miriam haben nach dem Schilfmeer das Lied der Überwinder gesungen. Auch wir dürfen dieses Lied der Überwinder singen, denn auch wir sind Überwinder. Wir haben die Sünde mit Jesus überwunden. Halleluja. Und weil wir Überwinder sind, möchte ich uns einladen, dass wir jetzt dieses Lied, es gibt ein sehr schönes, ihr kennt es alle, ein sehr schönes Lobpreislied, miteinander singen, das Lied der Überwinder. Amen.